Auf einer Welle, der Lokalfunk-Podcast des DJV NRW mit Sascha Fobbe. In dieser Podcast-Reihe des Deutschen Journalistenverbands Landesverband NRW geht es um den Lokalfunk in NRW. Herzlich willkommen zur nächsten Folge, in der es auch wieder um die Corona-Auswirkungen geht. Dieses Mal ist das Thema der Solidarpakt, der vergangene Woche verabschiedet worden ist. Die Landesanstalt für Medien, kurz LFM, hatte ja mit den Betriebsgesellschaften, Veranstaltergemeinschaften, mit den Chefredakteuren, dem DJV NRW und anderen gesprochen, um herauszufinden, was für den Lokalfunk getan werden kann. Die Landesregierung war natürlich auch bei den Gesprächen dabei. Der Lokalfunk hat ja massive Werbeeinbrüche zu verzeichnen. Die meisten Werbezeitenverkäufer sind bis auf Weiteres in Kurzarbeit. Auch die Redaktion von Radio Herford. Dabei ist eigentlich allen klar, dass gerade die Redaktionen jetzt besonders wichtig sind. Sie informieren die Menschen über das, was bei ihnen passiert. Der Lokalfunk ist offiziell systemrelevant. Der Solidarpakt ist nun beschlossen. Das Ergebnis: Die Lokalradios bekommen über Umwege 700.000 Euro, um die Verbreitungskosten zu bezahlen. Das Geld kommt zum einen aus dem Haushalt der LFM, zum anderen vom Land. Ob das reicht, was der Lokalfunk noch braucht und wie es weitergeht, darüber habe ich gesprochen mit Uwe Wollgramm, das ist der Chef der Betriebsgesellschaften der AMS-Sender in Ostwestfalen-Lippe und dem Kreis Warendorf. Er ist auch stellvertretender Vorsitzender des Verbands der Betriebsgesellschaften, also kurz des BG-Verbands. Außerdem habe ich gesprochen mit Thorsten Kabitz, dem Chefredakteur von Radio RSG, dem Lokalfunksender für Remscheid und Solingen. Er ist auch Vorstandsmitglied im Verein der Chefredakteure. Und dann habe ich auch noch mit Volkmar K. gesprochen, dem Geschäftsführer des DJV NRW. Einig waren sich alle drei, es ist gut, dass die Lokalradios 700.000 Euro für Sendungs- und Leitungskosten bekommen, aber das reicht nicht. Volkmar K.
Wir hatten ja nun vor längerer Zeit bereits gefordert, ihr müsst euch zusammensetzen, der Lokalfunk braucht Hilfe und dazu müssen sich alle beteiligten Parteien verständigen, wo die Bedarfe liegen und was notwendig ist. Das hat man getan und insofern begrüßen wir das. Wir halten den Lokalfunkpakt auch für einen guten ersten Schritt. Es sind eben diese Bedarfe analysiert worden und es besteht auf allen Seiten die Einigung, dass man für den Lokalfunk was tun muss. Jetzt kann man darüber streiten, ob die Summen reichen. Deswegen haben wir gesagt, der Anlass ist gut, der Ansatz ist gut, insbesondere das auch an den Erhalt von Arbeitsplätzen zu knüpfen und für die freien Garantien zu geben. Man, wie gesagt, kann darüber streiten, ob die Summen reichen. Es ist ein erster Schritt.
Thorsten Kabitz.
Aufgrund der speziellen Konstruktion des Zwei-Säulen-Systems ist es den Lokalfunksendern in der Konstruktion VGBG so ohne weiteres, nach allem, was wir wissen, nicht möglich, die sonstigen allgemeinen Soforthilfen des Landes in Anspruch zu nehmen. Insofern finde ich den grundsätzlichen Ansatz zu sagen, wir schaffen eine Summe, die ja auch so, sagen wir mal, Pi mal Daumen in der Größenordnung dessen liegt, was auch andere Unternehmen, die ähnlich viele Mitarbeiter haben, als Soforthilfe beantragen können, gut, aber man muss sich darüber im Klaren sein, das ist jetzt tatsächlich eine erste Hilfe für den Moment. Wir müssen über das Thema weiter im Gespräch bleiben, wenn klarer ist, was all das, was da dran hängt, auch in den nächsten Monaten noch an wirtschaftlichen Folgen für dieses, aber vor allem auch fürs nächste Jahr für den Lokalfunk bedeutet.
Uwe Wollgramm.
Aus meiner persönlichen Sicht ist das nichts anderes als ein Tropfen auf den heißen Stein. Denn die Verluste, die durch Mindereinnahmen jetzt im Moment entstehen bei den Lokalradios, sind natürlich deutlich, deutlich höher als 700.000 Euro. Letztendlich ist es aber ein Anfang, um die Lokalradios zu unterstützen. Und wir werden sehen, inwieweit auch in der Folge dieser Krise das Land Nordrhein-Westfalen uns da noch unter die Arme greifen wird und unter die Arme greifen kann.
Die Landesmedienanstalt und die CDU-Fraktion im Landtag feiern nun die Sicherung journalistischer Arbeitsplätze, die die Arbeitgeber im Gegenzug für die finanzielle Hilfe zugesagt hatten. Keine betriebsbedingten Kündigungen bis Ende September. Die Freien sollen außerdem noch 75% der Aufträge bekommen, die sie im April hatten. Für BG-Chef Uwe Wollgramm war dieses Zugeständnis nicht schwer zu akzeptieren.
Nein, das war gar nicht schwer zu akzeptieren, weil in den nächsten 3 Monaten nicht die Gefahr in irgendeiner Form besteht, dass eins der Lokalradios in Insolvenz gehen würde und man deswegen halt betriebsbedingte Kündigungen auch in den VG irgendwie anstellen hätte. Da hätte sich sicherlich die Landesanstalt für Medien auch noch gewünscht, dass wir diese Frist irgendwie verlängern, aber das ist einfach schlichtweg nicht möglich, weil solche Garantien kann man ja auch als Verband nicht geben. Da ist letztendlich ja jede einzelne Veranstaltergemeinschaft für das Personal in dem eigenen Sender zuständig als Arbeitgeber und deswegen können wir solche pauschalen Zusagen auch nicht in irgendeiner Form unbegrenzt geben.
Also im Prinzip haben Sie was zugesagt, was Sie eh nicht gemacht hätten.
So kann man das sehen, ja.
Chefredakteur Thorsten Kabitz sieht das trotzdem nicht nur negativ.
Auch für uns ist ganz klar, im Vordergrund dieser Einigung, dieses Solidarpaktes steht der symbolische Charakter. Die Unterstützung des Landes sagt ganz klar, wir wollen hier journalistische Arbeitsplätze und das Lokalfunksystem, so wie es ist, über diese Krise hinaus erhalten, weil es jetzt gebraucht wird. Aber schauen wir auf den Kalender. Absicherung von Arbeitsplätzen bis 30.09. Ich sag mal so, je nach Lesart hat das eine Haltbarkeit von vielleicht 2-3 Wochen noch. Jemanden, den ich zum Oktober hin kündigen möchte, na, mal ganz knallhart, das könnte ich dann theoretisch demnächst schon wieder tun. Und bei den freien Mitarbeitern hat man sich sehr schwer getan mit dieser Regelung, mit der Frage, was nimmt man da als Bezugsmonat? Diese 75% der Aufträge, die erhalten werden sollen, das hat natürlich ganz unterschiedliche Konsequenzen. Es gibt freie Mitarbeiterinnen und freie Mitarbeiter, die auf Null sind, weil sie im Bereich der freien Reporter sind, weil die Struktur der Sender, in welchem Umfang Freie da im Tagesgeschäft in den verschiedenen Schichten mit eingesetzt werden, sehr unterschiedlich sind. Gerade bei Radio NRW hat man den Einsatz freier Mitarbeiter fast vollständig runtergefahren. Das kommt da überhaupt nicht zum Tragen. Also symbolisch ist es wichtig und gut. Insofern kann ich verstehen, dass man sich am Ende des Tages bei den Betriebsgesellschaften möglicherweise auch etwas leichter getan hat, weil man weiß, es hat nur eine begrenzte Aussagekraft. Nichtsdestotrotz ist es gut, dass man es getan hat und dass nicht auch dieser Deal am Ende geplatzt ist.
Wie Kabitz gerade gesagt hat, die Freien sind am meisten von der Krise betroffen. Viele sind schon im März aus den Dienstplänen gestrichen worden. Die JV-Mitglieder haben sich dann auch gleich an ihre Gewerkschaft gewandt. Die kann auch helfen, sagt die JV-Geschäftsführer Volkmar K.
Wenn ein Dienstplan besteht, wenn jemand in einen Dienstplan eingetragen ist, ist es ein Auftrag, der erteilt wurde, der ist zu erfüllen. Und wenn er abgesagt wird, ist er auch zu vergüten. Da machen wir ganz, ganz viel Einzelberatung. Wir haben auch schon mit ganzen Sendergruppen verhandelt und verhindern können, dass Freien die Honorare gekürzt wurden. Das ist Arbeit, die läuft hinter den Kulissen, da tun wir viel.
Es gibt ja auch noch die Hilfen vom Land für Solo-Selbstständige. Im Moment ist aber umstritten, ob das Geld auch für die Lebenshaltungskosten herangezogen werden darf. Auch dazu führt der DJV Gespräche mit der Politik. Zurück zur aktuellen Lage bei den Sendern. Mit Radio Herford hat ausgerechnet ein Lokalradio aus der AMS-Gruppe seine 4 Beschäftigten in Kurzarbeit geschickt, erstmal bis Ende September. Guckt man auf die Quote, ist Radio Herford sehr erfolgreich. Die MA 2020-1 weist 49,3% Hörer gestern aus, in der Altersgruppe 14 bis 49 Jahre. Trotzdem hat Radio Herford nicht genug Geld, sagt BG-Chef Uwe Wollgram.
Also das Problem bei solchen Sendern wie Radio Herford ist, dass es immer noch eine ganze Reihe von kleineren Lokalradios in Nordrhein-Westfalen gibt, die auch fast 30 Jahre nach dem Sendestart ihre Anlaufverluste aus der Gründerzeit des Senders nicht zurückführen konnten. Das heißt, dieser Sender hat bisher noch nie Gewinn gemacht. Wir konnten zwar bei Radio Herford in den vergangenen 5 Jahren durch eine enge Kooperation mit dem Nachbarsender Radio Westfalica die Vorlaufverluste Schritt für Schritt ein Stück abbauen, aber sie sind noch nicht ganz abgebaut. Und so ein Sender hat natürlich keine Rücklagen. Das ist sicherlich ein Ausnahmefall, dass hier Kurzarbeit tatsächlich dazu beitragen kann, auch in der Redaktion, dass die Existenz des Senders überhaupt erhalten bleibt. Und das funktioniert auch nur durch diese Kooperation mit Radio Westfalica, weil die Kollegen aus Minden einen Teil der Arbeit, die in Herford halt in der Redaktion anfällt, jetzt quasi mitmachen.
Radio Westfalica macht also sozusagen das Programm für Radio Herford mit. Vorher war das aufgeteilt. Die Frühsendung kam von Radio Westfalica, die Mittagssendung aus Herford und so weiter. Als nichtständiger Hörer merkt man jedenfalls nichts davon, dass die Redaktion in Kurzarbeit ist. Volkmar K. sagt aber, prinzipiell sollte Kurzarbeit nicht sein.
Kurzarbeit ist zu Recht ja in dem Pakt für Lokalfunk als zu vermeiden gekennzeichnet worden. Wenn wir als Gesellschaft, wenn der Staat unterstützen soll, unterstützt der lokales Programm. Und da in Kurzarbeit zu gehen, ist in diesen Zeiten kontraproduktiv. Ist übrigens auch wirtschaftlich, glaube ich, langfristig kontraproduktiv, weil man jetzt den Leuten beweisen muss, wir sind lokal da. Das muss man sich von Sender zu Sender unterschiedlich angucken. Radio Herford und Radio Westfalica Die kooperieren ja sowieso zusammen. Die machen insgesamt mehr, als sie laut Gesetz müssten an Stunden. Da muss man sich wirklich anschauen, ist das, was die da tun, immer noch ausreichend lokal? Ist die Nähe zwischen Herford und Minden so, dass es möglich ist? Generell halte ich Kurzarbeit aber für keine gute Idee.
Auch Thorsten Kabitz versteht, dass die Arbeitgeber Personal- und Programmkosten sparen wollen. Aber
wenn man mit Kosten reduzieren automatisch meint, Sendestrecken zu reduzieren, lokale Inhalte zu reduzieren, dann ist das in der jetzigen Phase sicherlich die falsche Antwort. Es gilt sicherlich, auch wir tragen da in den Redaktionen eine Mitverantwortung. Auch wir müssen natürlich lokal in der Situation sehen, dass es passt, dass es sich finanzieren lässt. Dann ist aber tatsächlich die Frage, wo mache ich das? Einfach nur pauschal zu sagen, so, wir nehmen da mal 25% weg, schaut, wie er es hinkriegt. Da gilt es darum, jetzt gute, richtige Lösungen zu finden. Natürlich auch hinzuschauen, okay, was macht Sinn? Was brauche ich jetzt, um mein lokales Programm aufrechterhalten zu können? Aber wir können jetzt hier nicht mit dem Rasenmäher rangehen.
Auch bei Radio RSG muss gerade gespart werden. Der Sender wird vermarktet durch die PFD, also dem Verbund der Rheinischen Postsender. Er hat aber eine eigenständige Betriebsgesellschaft. Remscheid und Solingen sind jetzt nicht gerade die super wirtschaftlich ertragreichen Städte.
Wir haben hier bisher immer schon sehr sparsam gewirtschaftet. Was andere jetzt teilweise einsparen müssen, das war bei uns an Etatansätzen in der Größenordnung noch nicht mal da. Insofern ist der Spardruck an der Stelle jetzt nicht ganz so groß. Weil aber auch, und auch das muss ich mal lobend erwähnen, ich das Gefühl habe, auch meine Betriebsgesellschaft hat Jahre über gut gewirtschaftet. Da ist der Druck hoch, die Perspektiven aufs Jahr gesehen sehr schwierig. Aber ganz ehrlich, wenn ich aus anderen Gebieten von Sendern höre, wo man sagt, wir wissen von der Liquidität, von der Lage her nicht, wie wir den Mai noch überstehen sollen, dann frage ich mich ganz ehrlich, wie ist da die vergangenen Jahre gewirtschaftet worden? Der Lokalfunk war über die Jahre hinweg für manche Gesellschafter immer noch die, ich sag's mal, Cash-Cow, die ordentlich gemolken wurde, wo es im Vergleich zu den klassischen Verlagsgeschäften immer noch Gewinne und Zuwächse gab, die, so habe ich den Eindruck, der ein oder andere dann auch fleißig mitgenommen hat. Aber wenn das jetzt dazu führt, dieses permanente Abschöpfen, Gewinne mitnehmen, dass manche Lokalsender da jetzt nackig dastehen, dann muss man auch da in die Richtung nochmal fragen, wie ist da in den vergangenen Jahren gewirtschaftet worden? Wohl wissend, dass es Gebiete gibt, und das steht völlig außer Rede, wo man trotzdem auch frühzeitig schon Sparmaßnahmen eingeleitet hat, versucht hat, das schlank hinzukriegen, die aber einfach von der wirtschaftlichen Tragfähigkeit her ganz, ganz kritisch sind.
Die wirtschaftliche Lage der Sender, etwas, das für Außenstehende undurchschaubar ist. Ein Kritikpunkt, den die Gewerkschaften schon lange auf dem Zettel haben.
Jetzt sind wir bei dem alten Thema, was wir beide schon häufiger diskutiert haben, Transparenz im System. Ich kann dir gerade nicht sagen, wie die Rücklagenquote der Betriebsgesellschaften in den vergangenen Jahren waren. Ob in der einen Betriebsgesellschaft oder in der einen Gruppe von Betriebsgesellschaften die Eigentümer die Gelder mehr rausgezogen haben, in der anderen Gruppe man größere Rücklagen gebildet hat. Das kann ich alles nicht einschätzen, deswegen rufen wir seit Jahren nach Transparenz. Was ich im System gerade höre, ist, dass es aber auch unter anderem daran liegt, welche kaufmännischen Entscheidungen in den letzten Jahren gefällt wurden. Das heißt nicht, dass man denen nicht helfen muss. Wir müssen jetzt versuchen, dass wir alle Sender erhalten und dass wir auch allen helfen. Das heißt nur, dass wir Hilfen koppeln müssen an Bedingungen für die Zukunft.
Klar ist, es muss weitere Gespräche geben, um das Lokalfunksystem zu retten. Es sind aber nicht alle Sender gleich betroffen, sagt Uwe Wollgram. Die in den wirtschaftlich schwächeren Gebieten haben es auch jetzt schwerer.
Das hängt einfach damit zusammen, dass tatsächlich in den stärkeren Gebieten die Wirtschaft jetzt schneller wieder in Gang kommt, als, ich sag's mal, auf dem Lande, wo Skepsis noch vorherrscht, wo man gar nicht weiß, ja, wie viele Arbeitsplätze gibt es denn überhaupt demnächst noch bei uns in der Region? Wie viele Menschen haben überhaupt nachher noch einen Job? Wie viele Unternehmen gibt es nachher noch? Da ist die Skepsis größer und da kommt auch der Werbemarkt viel langsamer wieder in Schwung. Und das ist natürlich fatal. Weil es sind ja gerade die kleinen und mittleren Lokalradios, die jetzt die Hilfe brauchen und die im Grunde genommen für die Zukunft, auch für die Existenz darauf angewiesen sind, dass sie jetzt eben nicht in die Knie gehen.
Jetzt heißt es aber überall, die Corona-Krise ist eine Sternstunde für die lokalen Medien. Noch nie haben so viele Menschen den Lokalfunk eingeschaltet und deren digitale Angebote genutzt. Wollgram glaubt aber nicht an langanhaltende positive Corona-Effekte. Die Tagesreichweiten sind zwar hoch, aber die Verweildauer ist zurückgegangen. Auch die digitalen Zugriffe gehen zurück.
Beim Lockdown gab es am Anfang kaum Straßenverkehr. Die ganze Nutzung des Radios beim Autofahren ist weggefallen. Die Menschen, die zu Hause sind, die nutzen Fernsehen tagsüber, um sich auch zu informieren. Die hören dann kein Radio. Die ganzen Marketingmaßnahmen, die ein Lokalradio normalerweise macht, um halt Aufmerksamkeit bei der Bevölkerung zu erzielen, durch Veranstaltungen, aber auch zum Beispiel durch Außenwerbung, das geht alles ins Leere. Veranstaltungen gibt es nicht. Und eine Außenwerbung macht natürlich auch keinen Sinn, wenn die Menschen zu Hause sitzen. Und wir müssen jetzt so ein bisschen mit Ernüchterung feststellen, dass wirklich messbare Reichweiten, die die Radiowerbung auch befeuern können, nicht zustande kommen. Und das ist sehr, sehr schade.
Ein Problem sind auch die Befragungswellen für die Ermittlung der Quote. Die für die landesweiten Frühjahrsquoten sind vor der Corona-Krise zu Ende gegangen. Die nächsten gibt es erst im September. Die Befragungen für die lokalen werberelevanten Quoten machen gerade Pause. Auch hier werden die Quoten nicht signifikant steigen, meint Wolgram. Dementsprechend düster malt er auch die Lokalradio-Zukunft. Auch weil er nicht an weitere staatliche Hilfen glaubt.
Ich bin mir auch sehr sicher, dass durch diese Krise die Lokalfunklandschaft in Nordrhein-Westfalen später anders aussehen wird als vor der Krise. Es wird mit Sicherheit Sender geben, die das nicht überstehen können. Und da müssen wir uns jetzt schon quasi mit dem Gedanken vertraut machen und vorbereiten. Wie können wir dann trotzdem gewährleisten, dass ein flächendeckender Lokalfunk in Nordrhein-Westfalen erhalten bleibt? Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass nicht alle Arbeitsplätze zu retten sein werden und dass auch nicht alle Sender zu retten sein werden.
Thorsten Kabitz und die anderen Chefredakteure sorgen sich natürlich auch.
Natürlich machen wir uns Sorgen. Und wenn Vertreter der Betriebsgesellschaften diese Sorge durch solche Aussagen befeuern, dann ist das nicht gerade hilfreich. Ja, wir machen uns Sorgen, ob alle Lokalsender durch die Krise kommen. Viele sagen auch, ja, für den Moment kommen wir klar, der große Hammer, in Anführungszeichen, könnte dann kommen, wenn wir über die Etats für nächstes Jahr reden.
Hört man so ins System, wünschen sich die Gesellschafter, also die Verlage, schon länger, wirtschaftlich schwächere Sender dicht zu machen und Regionalverbünde zu gründen. Das geht gar nicht, sagt Volkmar K.
Das ist nicht die Aufgabe von Lokalfunk. Die Aufgabe von Lokalfunk ist lokaler Rundfunk, lokale Information und lokales Radio, auch mit Unterhaltung dabei. Wenn wir über regionale Information, regionalen Rundfunk reden, haben wir, und das bezahlen wir als Gesellschaft schon, den Westdeutschen Rundfunk, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der macht Regionales. Wenn die Gesellschaft in das Thema "Wir fördern den Lokalfunk" reingeht, haben die Arbeitgeber die Verpflichtung, diese Struktur aufrechtzuerhalten.
Derweil versucht auch BG-Chef Uwe Wolgram, seine Sender durch die Krise zu bekommen. Ein Mittel, das auch die anderen Servicegesellschaften anwenden, Kurzarbeit bei ihren Beschäftigten schon seit März. Bei der AMS sind das 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Ohne diese Kurzarbeit in den Servicegesellschaften wäre so manches Lokalradio jetzt schon in Insolvenz. Und das ist die bisher wirkungsvollste Unterstützung, die wir bekommen können. Kurzarbeit ist ja aber auch nicht jetzt da, um nur alleine finanziell die Unternehmen zu entlasten, sondern wir machen Kurzarbeit ja vor allen Dingen, um möglichst viele Arbeitsplätze in Zukunft auch erhalten zu können. Und ich finde das sehr bemerkenswert, dass die Mitarbeiter in den Servicegesellschaften, ich kann es von uns sagen, wirklich ohne zu murren auch Einkommenseinbußen in Kauf nehmen, weil sie sich voll mit ihrem Sender identifizieren und weil sie den Sender auch retten wollen.
Die AMS stockt das Kurzarbeitergeld für ihre Serviceangestellten übrigens auf 80% auf. Aber auch die Kurzarbeit in den Servicegesellschaften reicht nicht aus, um den Lokalfunk zu retten. Bleibt die Frage, was tun? Die SPD im NRW-Landtag wollte ihn mit 27 Millionen Euro aus dem Landeshaushalt unterstützen. Das wurde vergangene Woche im Hauptausschuss des Landtags abgelehnt von den Regierungsparteien CDU und FDP. Auch mit dem Hinweis auf den gerade beschlossenen Solidarpakt. Es gibt auch gesetzliche Hürden, mehr Geld aus Landesmitteln zu geben, zum Beispiel das EU-Beihilferecht. In anderen Bundesländern wie Brandenburg oder Bayern bekommen die Lokalradios aber mehr Hilfen. Da ist die Politik gefragt zu gucken, was in NRW auch ginge, sagt K. Und die Bundesregierung muss auf EU-Ebene Änderungen erreichen. Es soll weitere Gespräche geben für den Lokalfunk, da wird der DJV diese Themen auch wieder auf den Tisch bringen. Zum Schluss habe ich Chefredakteur Thorsten Kabitz gebeten, drei Wünsche zu äußern im Hinblick auf die Zukunft des Lokalfunks.
Mein größter Wunsch ist, dass alle 44 Lokalradios gut und gemeinsam durch diese Krise kommen und sie auch am Ende dieser Krise, wann auch immer das sein wird, sie noch so da sind. Ich wünsche mir, dass die Landesmedienanstalt und die Politik die aufgenommenen Gespräche fortführen, weitere Initiativen unternehmen, vielleicht auch nochmal mit etwas mehr finanzieller Ausstattung dafür sorgen, dass Journalismus im NRW-Lokalfunk gesichert bleibt. Und ich wünsche mir, dass wir, wenn etwas mehr Ruhe in die ganze Sache reinkommt, wir gemeinsam mit allen Akteuren des Lokalfunks ins Gespräch darüber kommen, wie wir den Lokalfunk tatsächlich zukunftssicher machen, nicht nur bis 2022, sondern auch darüber hinaus. Und da ehrliche, konstruktiv-kritische, vorwärtsgerichtete Diskussionen führen und einfach mal all das, was war, was uns manchmal in solchen Gesprächen blockiert, versuchen hinter uns zu lassen.
Durch die Corona-Pandemie sind auch die Tarifverhandlungen im NRW-Lokalfunk ins Stocken gekommen. Seit Juni 2019 ist der Gehaltstarifvertrag ausgelaufen. Das heißt, die Arbeitgeber könnten neue Mitarbeiter einstellen mit niedrigeren Gehältern. DJV-NRW-Geschäftsführer Volkmar K. zum aktuellen Stand in den Tarifverhandlungen.
Wir haben tatsächlich als DJV mit den Arbeitgebern vereinbart ein Moratorium, dass der Tarifvertrag wieder gilt. Damit haben die Kolleginnen und Kollegen draußen alle Rechtssicherheit, und zwar bis zum Ende des Jahres. Das haben wir nicht getan aus unserem eigenen Antrieb, sondern weil wir sehr intensiv mit Sendern, mit Kolleginnen und Kollegen draußen gesprochen haben und die zu Recht gesagt haben, lasst uns jetzt mal arbeiten, lasst uns jetzt unsere Aufgabe erfüllen und dann könnt ihr das Thema Tarifverhandlungen immer noch auf den Tisch bringen. Ich hoffe mal, dass die Arbeitgeber das auch als Entgegenkommen werten und am Ende des Tages dann, wenn die wieder in die Verhandlungen einsteigen, vielleicht nicht mit den gleichen dummen Ideen kommen, wie sie bislang gekommen sind. Es ist auch ein klares Signal der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, dass sie für die Liquidität ihrer Sender sorgen wollen. Wir wissen alle, dass viele Sender, die meisten Sender natürlich für 2020 in den Etats eine Gehaltssteigerung eingeplant hatten. Man hat sowas von 2% Leuten hören. Das Geld wird derzeit nicht abgerufen. Das fließt in die Liquidität der Sender. Also das, was wir derzeit im Auftrag der Kolleginnen und Kollegen eben nicht tun, nämlich jetzt mit Wucht Tarifverhandlungen zu führen, ist eigentlich auch eine Maßnahme, um den Lokalfunk zu stärken. Das heißt übrigens nicht, dass wir nicht reden. Wir sind mit den Arbeitgebern im ständigen Gespräch, insbesondere auch, wenn es darum geht, welche Pakete, wie kann man den Lokalfunk stützen, was können wir auch vielleicht gemeinsam gegenüber der Politik bewegen und wo haben wir auch unterschiedliche Interessen. Das ist wichtig gerade. Teil dieses Moratoriums war zum Beispiel auch, dass wir jetzt darüber reden, ob es notwendig und sinnvoll ist, jetzt anstehende Sonderzahlungen, also das Urlaubsgeld steht jetzt an, gegebenenfalls zu verschieben auf später im Jahr. Unter welchen Kriterien das möglich wäre, mit welchen Garantien das möglich wäre, ob das notwendig ist. Diese Gespräche laufen gerade.
Sobald es zu den Tarifverhandlungen etwas Neues gibt, gibt es einen neuen Podcast. Und sonst regulär jeden zweiten Dienstag im Monat. Die bisherigen Podcasts und schriftliche Infos findet ihr im Netz unter djv-nrw.de/lokalfunk. Ich bin Sascha Fobbe. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Auf einer Welle, der Lokalfunk-Podcast des DJV NRW.